Also, wir sind heute im Westminster Bekenntnis, wie gesagt, im Kapitel vom Gesetz. Und Kapitel 19 führt uns zu einer ganzen Reihe an Erläuterungen über die Pflichten der Gläubigen, sowohl der Einzelnen als auch der Gemeinschaft. Und nicht vergessen, die Westminster reden über die Anwendung der Erlösung noch immer. Und das immer dann innerhalb einer Bundesgeschichte. Den Bund. Und jetzt gehen sie auf Basis dieses Bundes, also dieser Beziehung, zwischen dem, was Gott tut, und wie wir Menschen darauf reagieren, weiter. Und jetzt wird es spannend. Jetzt gehen sie ins Detail. Wie sieht unsere Erlösung praktisch aus im Alltag? Was heißt das? Und wie ist unsere Erlösung mit Gottes Gesetz verbunden? Und damit gekoppelt, was ist dann die christliche Freiheit? Was sind unsere Pflichten, wenn es geht um die Anbetung Gottes? Was ist mit dem Sabbat? Mit den Eiden und Gelübden? Und was bedeutet unser Glaube für unser Leben im Staat? Was sind die Pflichten und Verantwortlichkeiten der bürgerlichen Obrigkeit? War damals ein ganz wichtiges Thema. Und welche sind die Pflichten und Verantwortlichkeiten in der Ehe? Und dann kommen wir innerhalb dieser allgemeinen Fragen, die für alle gelten, zu engeren Fragen. Und auch die Frage, wie wirkt sich das Heil aus im Leben der Kirche? Und dann geht es weiter zu den Sakramenten und schließlich zu der Frage, was dürfen wir eigentlich für die Zukunft erwarten? Was sie dann erklären in Kapitel 32 und schließlich und 33. Und dann ist es Schluss. Und dann ist, schätze ich, ein Ende 2023. Wir bewegen uns also auf einen neuen Bereich im Bekenntnis zu. Und natürlich stoßen wir immer wieder auf ein Thema, das für die Westminster von vitalem Interesse war, eben weil ihre Theologie wesentlich Bundestheologie war. Und wenn die Theologie Bundestheologie oder biblische Theologie ist, stellt sich jedes Mal die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Gottes Gesetz? Wir wissen aus den Protokollen der Westminster Assemblée, dass gerade dieses Kapitel über das Gesetz eines der meist diskutierten, am intensivsten diskutierten Themen in der Assemblée war. Denn sie erkannten, das ist einfach ein Schlüsselthema. Ein Schlüsselthema für Bundestheologie. Eindeutig ein sehr wichtiges Thema, zowel in der Lehre unseres Herrn Jesu, als auch ganz klar in der Lehre des Apostels Paulus. Hat er immer über geredet, über den Gesetz. Ist eine Mängellos hier. Aber ich werde versuchen, zumindest einen Überblick zu geben über das, was sie sagen. Ich kann nicht versprechen, dass wir alle Artikel heute Abend zo behandelen. Es gibt zo etwas, hier is etwas los. Abschnitt 1 stelt das Gesetz generell in den Kontext der Bundesbeziehung. Und verwurzelt die Idee des Gesetzes in der ursprünglichen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gott und Adam und Eva. Also, eerste punt. Gott gab Adam ein Gesetz als einen Bund der Werke. Na, da haben sie schon in Kapitel 7 auf hingewiesen. Zwischen Gott und Adam gibt es eine Beziehung. Und dabei haben sie bemerkt, dass die Verantwortung Adams in dieser Bund daarin bestand, die ihm von Gott bevolene Werke des Gehorsams zu tun. Daarom einen Bund der Werke. Das war so ein Gesetz. Aber Achtung, Achtung! Der Eintritt in die Beziehung war ein reiner Akt der Liebe und Güte Gottes. Und als Antwort auf diese Liebe und Güte war Adam, wie alle die zu Adam gehörten, seine Kinder, verpflichtet Gottes Gebot zu gehorchen. Und zwar auf eine persönliche, umfassende, detaillierte Weise. Schau mal, da steht es. Zu persönlichem, völligem, genauem und unaufhörlichen Gehorsam verpflichtet. Und wie wir am Abend über den Bund gesehen haben, hat Gott beim ersten Bund Adam und durch ihn seine Nachkommen Leben versprochen. Das ist eigentlich die Essenz. Gott verspricht Leben bei Gehorsam. Dennoch hat er auch mit dem Tod gedroht bei Bruch des Bundes. Aber nicht nur das, sondern im Naturzustand, nenne ich das mal, im Garten Eden, war Adam mit der Kraft und der Fähigkeit ausgestattet, das Gesetz auch zu halten, das Gott ihm gegeben hat. Anders gesagt, die Westminster sehen in dieser Beziehung zwei Elemente. Das eine war, dass die Gebote, die Gott gab, Gebote waren, die der Natur des Menschen pasten. Calvin schreibt irgendwie, das Gesetz ist das Kleid, das auf die Schöpfung passt. Klar, Gott war Adams Schöpfer. Als geschöpft war es angemessen, dass er ein Gebot hatte. Der einzige Grund, es zu befolgen, wäre, dass sein Schöpfer es ihm gegeben hat. Aber nicht nur passt das Gebot, er wird darüber hinaus Menschen geben, die, ich zitiere, die Kraft und die Fähigkeit haben, es zu halten. Also was sagen Sie hier, die Westminster? Dass die Verantwortung, die den Menschen gegeben wurde, mit ihrer Fähigkeit durch die Schöpfung übereinstimmt. Wie heißt es auch wieder? Gott sah an alles, wat er gemacht had. En zie je, es war zeer goed. Sechsmal goed. En dan zum siebtenmal zeer goed. Die Beziehung war in jeder Hinsicht eine gut funktionierende Beziehung. En sagen die Westminster, es gab von Anfang an eine Beziehung zwischen Gott und Mensch, in der Gott seinen Willen durch bestimmte Gebote zum Ausdruck bringt. Das sollst du tun. Das sollst du nicht tun. Und du, Mensch, bist dafür verantwortlich, diesen Geboten zu gehorchen. Man kann schon sagen, eine rechtliche Dimension gehört zu der ursprünglichen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und ich betone das jetzt ein bisschen, damit wir verstehen, das Gesetz ist nicht, es gibt Leute, die denken das, das Gesetz ist nicht das Ergebnis der Sünde. Jetzt haben Adam und Eva gesündigt und jetzt kommt das Gesetz. Sie brauchen jetzt ein Gesetz. Nein, nein, nein. Das Gesetz ist Teil der Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Teil davon, was es bedeutet, ein Geschöpf zu sein. Dass es für Gott angemessen ist, uns zu sagen, was wir tun sollen. Er hat uns gemacht. Und darum sind seine Einweisungen ganz und gar vernünftig. Aber dann, den zweiten Punkt. Dann geht es Westminster auf etwas ein, mit dem wir etwas vertrauter sind, denke ich. Nämlich, nach seinem Fall blieb dieses Gesetz, das Gott gegeben hat, weiterhin eine vollkommene Regel der Gerechtigkeit. Und wurde von Gott auf dem Berg Sinai in der Form von 10 Geboten gegeben, geschrieben auf 2 Tafeln. Die Westminster vertreten die Ansicht, ich sage das eenmaal zwischendurch, die vertreten die Ansicht, dass auf den 2 Tafeln, auf der einen Tafel 4 und auf der anderen 6 Geboten stehen. Sieht man auch noch in alte holländische Kirchen, also wenn man diese wunderbare reis macht naar de Nederlanden. Dann hat man 2 Tafeln, 1 bis 4, Liebe zu Gott, 5 bis 10, Liebe zum Nächsten. Ich sage, Sie vertreten die Ansicht. Mögen der Hörer verstehen. Aber was interessanter ist, als die Frage, bedeuten die 2 Tafeln, dass auf der einen 4 und auf der anderen 6 Geboten stehen, oder bedeuten die 2 Tafeln, dass es 2 Kopien gab? Also die Bindung jeder Partei an den einen Bund. Das ist die technische Frage, die sich hier stellt. Aber darüber weiter nicht. Von größerem Interesse ist die Art und Weise, wie die ersten Zeilen nun etwas darüber aussagen, was bereits im ersten Abschnitt erwähnt wurde. Aber vielleicht bei uns beim Lesen noch nicht ganz klar war. Dieses Gesetz blieb nach dem Fall eine vollkommene Regel der Gerechtigkeit und wurde von Gott auf den Berg Sinai in der Form von 10 Geboten gegeben. Also, das Gesetz, von dem wir gesprochen haben, war nicht einfach das Gebot, du sollst nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Vielmehr wird das Gebot so gesehen, zumindest dat is die Art und Weise, wie das Bekenntnis uns einlädt, es zu verstehen, dass das eine Gebot irgendwie ein Test war für alle 10 Gebote. Und eine Zusammenfassung davon. Die Frucht des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse zu nehmen, bedeutet im Prinzip, dich einen Weg durch die Gebote zu bahnen und jedes einzelne dazu zu brechen. Die Theologen volgen hier Calvin, erklären es genauso wie Johannes Calvin in seinem Buch Die Institutio gesagt hat, man muss unter die Einzelheiten des göttlichen Gebots vordringen, um zu sehen, was dahinter steckt. Was ist davon die Herzensmotivation? Zum Beispiel Calvin sagt, Jesus fügt in der Bergpredigt den 10 Geboten nichts hinzu, wenn er sagt, es sei möglich, dass du in deinem Herzen Ehebruch begehst. Das ist nicht ein extra Gebot. Was er damit sagt, ist, dass das Gebot gegen Ehebruch etwas ist, das in das Herz eingreift, in unsere Grundmotivation. Was hat das Bekenntnis hier im Blick? Vielleicht kann ich es so ausdrücken. Der Moment, in dem Gott so harsch darauf reagiert, dass Adam und Eva von der verbotenen Frucht essen, dann ist es so, als ob eine Sünde, die oberflächlich besehen nur damit was zu tun hatte, ob sie auf einen Baum klettern und einige Früchte nehmen. Klar, auf den ersten Blick ist es so. So sieht das aus. Aber wenn wir durchdringen könnten, was wirklich geschah, bedeutete diese Handlung, dass ihr Herz in eine 10-fache Rebellion gegen Gott gebrochen wurde. So haben die 10 Gebote in Exodus Kapitel 20, wenn ich diese Illustration verwenden darf, eine Beziehung zum Paradiesgebot, analog, sag mal, zu der zwischen dem Großen und dem Kleinen, Westminster Katechismus. Im Garten Eden wird nur ein Gebot gegeben, aber dieses kleine Gebot enthält im Keim all das, worauf sich all die anderen konzentrieren werden. Alles, was in den 10 Geboten thematisiert wird. Darum heißt es hier, was dir vielleicht ein bisschen seltsam vorkommen würde, darum heißt es hier, dass dieses Gesetz weiterhin eine vollkommene Regel der Gerechtigkeit war, von Gott auf den Berg Sinai gegeben. Aber Gott hat am Berg Sinai nicht gesagt, is keine Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Also es gibt etwas ganz Wesentliches in der Art und Weise, wie die Westminster das Gesetz jetzt betrachten werden. Das Gesetz auf den Berg Sinai gegeben ist für sie in erster Linie die Wiederveröffentlichung des Paradiesgesetzes. Faktisch sagen sie, die 10 Gebote am Sinai, dieser Dekalog, ist einfach auspacken, was im Garten damals schon gegeben ist. Nou, genau dasselbe. Einfach auspacken, was schon darin ist. Aber zusätzlich zum Auspacken des Gesetzes schon in Eden gegeben, haben wir dann auch die mosaische Anwendung dieses Gesetzes für Israel. Also, für ein bestimmtes Volk zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Periode. Anwendung, nationale Anwendung. Und dann müsste man sehen, natürlich sagen sie das auch, jetzt für uns in der Wiederveröffentlichung des Gesetzes im Evangelium. Jetzt haben wir nicht nur eine Kontinuität mit dem Sinai, sondern auch mit dem Paradies. Aber genau wie zwischen Eden und Sinai gibt es eine Diskontinuität, nämlich in der mosaische Anwendung damals des Gesetzes. Und so gibt es auch zu Beginn der neuen Schöpfung einen Unterschied zwischen dem Gesetz im Neuen Bund, im Evangelium und im Alten Bund in der mosaischen Zeit. Und davon spricht der folgende Abschnitt. Nummer 3. Neben diesem Gesetz, das gewöhnlich das Moralgesetz genannt wird, gefiel es Gott dem Volk Israel als der minderjährigen Kirche. Sehr, sehr wichtiger Satz, um ein Gespür dafür zu bekommen, warum es diesen Westminster geht. Gefiel es Gott einer minderjährigen, unmündiger Kirche, zeremonielle Gesetze zu geben, die verschiedene typologische Anordnungen enthielten. Teilweise für die Anbetung, die Christus voorabbildeten in seinen Gnaden, seinen Werken, seinen Leiden und Wohltaten, und teilweise dazu, um Anleitung für moralische Pflichten zu geben. Aber all diese zeremoniellen Gesetze sind nun im Neuen Testament abgeschafft. Was wollen Sie damit sagen? Sie sagen ja, das Moralgesetz wird erläutert, aber zusätzlich mit Blick auf das, was Gott in Christus tun wird. Er bewaart sozusagen das Volk Gottes, die minderjährige Kirche damals, er bewaart sie einer bestimmten Zeit bis zum Kommen Christi. Und er tut es so, wie man ein Kind beschützen würde, bis es seine Reife erreicht hat. Ich habe darüber nachgedacht, ein Beispiel, es ist immer schwierig mit Beispielen, aber man kann zu einem Erwachsenen einmal sagen, pass auf, wie du mein Auto fährst. Es hat die Tendenz plötzlich um 90 Grad abzubiegen. Aufpassen. Zu einem Kind wird man sagen, komm meinem Auto nicht zu nahe. Wenn ich dich jemals in der Nähe meines Autos sehe, bekommst du Ärger. Nou, das ist kein freundliches Beispiel. Es gibt vielleicht bessere Illustrationen. Schauen wir mal. Einem Kind, das auf eine Party geht, kann man sagen, heute Abend um 10 bist du wieder da. Wenn es ein bisschen älter wird, dann wird es schwierig. 10 Uhr, dann wird es 11 Uhr und auf einmal funktioniert es gar nicht mehr. Mit anderen Worten, die dem Kind auferlegten Beschränkungen hört man so nicht mehr. Aber eines bleibt. Es ist besser, die Nacht nicht zum Tag zu machen. Und umgekehrt. Oder? Naja, wie gesagt, Illustrationen sind nicht immer so hilfreich. Versuchen wir es mal ohne. Man gibt einem Kind besonders detaillierte Anweisungen, weil es ihm an Erfahrung fehlt. Einem Erwachsenen gibt man solche detaillierten Anweisungen nicht. Denn der Erwachsene hat, zumindest theoretisch, eine gewisse Reife erreicht. Ich kenne auch erwachsene Kinder natürlich. Das ist genau, was Paulus im Galaterbrief in den Kapiteln 3 und 4 lehrt. Der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. Und das ist für die Westminster die Erklärung, warum das Alte Testament so detailliert zu uns scheint. Das ist ein ganzes Buch Leviticus, all diese viele Gesetze, die viele Opfer. Aber selbst bei diesem Detail ist zu betrachten, was im Blick ist. Nehmen wir zum Beispiel bei diesen Zeremonien die Tatsache, dass jeden Tag Opfer dargebracht werden müssen. Die alleinige Tatsache, dass es Menschen gibt, die als Priester eingesetzt werden, dass es diese sehr aufwendige Zeremonie gibt, davon ist die Bedeutung natürlich, dass die Kinder noch minderjährig sind, eine minderjährige Kirche. Aber auch wenn sie minderjährig sind, funktioniert das Ganze, wenn dieses Beispiel hilft, dann bitte benutze es, wenn nicht, benutze es dann nicht, aber das Ganze funktioniert, sage ich, wie eine Art Bilderbuch. Leviticus ist ein Bilderbuch. Ein Bilderbuch für Kinder. Aber die Kinder sind eigentlich Teil des Buches. Sie sind davon umgeben. Jeden Tag Jedes Jahr, wenn sie in Jerusalem sind, gibt es diesen furchtbaren Geruch von Blut. Blut in riesigen Mengen vergossen. Ich weiß schon, als kleiner Junge hat mir das sehr veel aandoen. Ik denk, jeden Tag da in die Tempel, al die Tieren schlachten und dann. Wie riecht das, Papa? Aber der kleine Tobias soll nie in den Tempel gehen und sagen, meine Güte, was für ein Gestank. Der kleine Tobias soll in den Tempel gehen und sehen, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt. Er kann die Priester sehen, wie sie hineingehen, wie der Hebräerbrief sagt, Tag für Tag am Altar stehen. Immer stehen die am Altar. Warum stehen die da? Sie stehen da, weil sie das Werk nie vollendet haben. Das Werk ist nie vollbracht. Und darin sollst du sehen, sagt der Hebräerbrief, dass diese Opfer, was immer sie auch bedeuten und zeigen, nicht das Opfer sind, das die Sünde wegnimmt. Sie sind alle als Spiegel gedacht, diese Zeremonien. Spiegel, die uns auf Christus hinweisen. Und dann in den Zeremonien, zum Teil auf Christi Gnaden, Taten, Leiden und Wohltaten hinweisen. Zum Teil aber auch, lese ich hier, als Anleitung für moralische Pflichten. Und da habe ich erst gedacht, diese Opfer, Anleitung zu moralischen Pflichten. Vielleicht hast du auch gedacht, ja, das verstehe ich nicht. Was ist damit gemeint? Aber dann schauen wir die Fußnoten, die sind manchmal hilfreich. Nummer E, wo die Westminster sich auf 1. Korinther 5 beziehen. Was lesen wir da? 1. Korinther 5, Vers 7. Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein frischer Teig seid, so wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam ist geopfert, Christus. Und es gibt noch ein Vers, ein zweiter Vers, 2. Korinther 6, Vers 17. Darum geht weg von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Da haben wir sie, die moralische Pflichten. Und die Westminster Theologen denken dabei an die bekannte Unterscheidung von rein und unrein aus den Gesetzen des Moses. Kapitel lang, rein, unrein. Das Unreine meidest du, das Reine nimmst du auf. Die Israeliten haben gelernt, heilig zu leben. Das mag Gott. Das gefällt ihm nicht. Da haben sie ein Gespür bekommen. Auch das war ein Teil des Bilderbuchs. Es war ein ganz konkreter Hinweis, den Gott seinem Volk gab und den sie verstehen sollten. Anschauliches Unterricht, aus dem sie nicht nur etwas über zeremonielle Pflichten lernen sollten, sondern auch über moralische Pflichten, über Heiligung und Heiligkeit. Zo hebben ze den ceremoniellen aspect verstanden. Als een Art comic. Als een cartoon. Het is niet die Wirklichkeit. Maar het leert vieles über die Wirklichkeit. En het is daar, bis die eigentliche Realiteit komt. Wenn das Eigentliche komt, bricht die ganze Sache eindeutig zusammen. Het is wie Calvin sagt, als wenn die Sonne am Mittag aufgeht und ihr Licht schenkt. Das ist Golgotha. Das ist Bergpredigt. Licht, hell Licht, am Mittag. Aber, sagt Calvin, dann gehst du nicht herum und zündest ein Streichholz an, damit du sehen kannst. Nein, du wirfst deine Fackel weg und du genießt das Licht der Sonne.